Der Isthmus von Tehuantepec ist die schmalste Stelle zwischen dem Golf von Mexiko und dem Pazifischen Ozean. Diese Region, deren Fläche größer ist als Brandenburg, ist reich an natürlichen Ressourcen. Es ist auch eine der Regionen mit der größten Präsenz indigener Völker in Mexiko. Aufgrund der Nähe der beiden Ozeane, des Atlantiks und des Pazifiks, war es seit der Eroberung durch die Spanier ein strategisch wichtiges Gebiet für die Kommunikation und die Transporte von Nachschub und Vorräten. Aufgrund der starken Winde, die in diesem Gebiet herrschen, ist es in den letzten Jahrzehnten zu einem idealen Ort für die Erzeugung von Windenergie geworden. Daher haben mehrere spanische, italienische und französische Unternehmen in das Gebiet investiert. Josefa Sanchez, eine Indigene vom Volk Texoco und Co-Autorin des Buches Energiekolonialismus, Opferterritorien für die Energiewende in Spanien, Mexiko, Norwegen und der Westsahara, erzählt uns von der Ankunft der multinationalen Unternehmen in diesem Gebiet.
Die ersten Windparks im Isthmus von Tehuantepec in der Provinz Oaxaca wurden in den 1990er Jahren errichtet. Die ersten Turbinen wurden installiert, aber es waren nur sehr wenige, etwa 5, 6 oder so. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Erst im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, sagen wir mal, begann der beschleunigte Ausbau der Anlagen. Ab 2006 hat sich diese Entwicklung beschleunigt, als die mexikanische Regierung begann, das Land für Auslandinvestitionen zu öffnen. 2012, 2013 beschleunigte sich die Entwicklung so sehr, dass es jetzt im Jahr 2024 etwa 29 Windparks mit mehr als 1500 Windturbinen auf 31.000 Hektar kommunalen Eigentums gibt.
Sobre 31.000 hectáreas de bienes comunales.
Diese Windparks sind Teil des Projekts der mexikanischen Regierung zum Bau des größten Windkorridors in Lateinamerika am Isthmus von Tehuantepec. Die Regierung begründet diese Entscheidung mit den Verpflichtungen, die sie im Pariser Abkommen eingegangen ist, um zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beizutragen. Konkret beabsichtigt sie, die Produktion von erneuerbaren Energien, in diesem Fall Windenergie, zu erhöhen. Andererseits wird argumentiert, dass dieses Projekt die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in der Region fördern wird. Aus diesem Grund werden die Unternehmen nicht nur von der Regierung, sondern auch von der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank unterstützt. Doch die Art und Weise, wie die Windmegaprojekte in diese Gebiete gelangen, hat die Ablehnung der dortigen Gemeinden hervorgerufen. Dies ist der Fall in San Mateo del Mar, einem Dorf im Süden des Isthmus. Dort leben hauptsächlich Angehörige des Volkes der Ikuts, die sich gegen die Errichtung eines Windparks in ihrem Gebiet wehrten, weil dieser das Ökosystem, von dem sie leben, ernsthaft gefährden würde. Celestino Palafox gehört zu diesem Volk und erzählt uns, was sie im Zuge dessen erlebt haben.
A principios del año 2000 ha intentado llegar el famoso proyecto.
Zu Beginn des Jahres 2000 versuchte das berühmte Preneal-Projekt hierher zu kommen. Es ist ein Unternehmen, das mit aller Macht in unser Gebiet eindringen wollte, um hier einen Windpark zu errichten. In der Tat hat ein Teil der Bevölkerung, zu der ich gehöre, 2008, 2009, wenn ich mich nicht irre, einen Vertrag mit diesem Unternehmen unterzeichnet. Und zwar direkt mit dem Unternehmen, das jetzt Eolicas del Sur heißt. Aber wir, die Gemeinde San Mateo del Mar, haben uns in dieser Zeit organisiert, weil uns bewusst ist, wie schwierig sich unser Leben gestaltet. Die Menschen von hier sind zum großen Teil Fischer, denn wir leben ja fast auf einer Insel, wir sind direkt am Meer.
Preneal ist ein spanischer Konzern, der im Jahr 2003 in das Gebiet kam. 3 Jahre später unterzeichnete es mit Santa Maria del Mar einen Pachtvertrag über 2000 Hektar Land für die Errichtung von 30 Windturbinen. Santa Maria del Mar ist eine Nachbargemeinde von San Mateo del Mar. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags verschärfte sich der Konflikt zwischen diesen beiden Gemeinden um Landbesitz. Die Frage des Landbesitzes ist ein Problem, das seit der Kolonialzeit anhält. Um die Hintergründe zu verstehen, muss man in die Geschichte des jeweiligen Landes zurückgehen. Josefa erklärt die aktuelle Situation.
In Mexiko gibt es drei Arten von Landbesitz: privates, soziales und öffentliches Land. Sozialer Grundbesitz unterteilt sich in kommunales Land und Ejidos. Der soziale Landbesitz bezieht sich hauptsächlich auf das historische Territorium der indigenen Völker. Sie stimmen nicht überall überein, aber die meisten indigenen Völker bewohnen diese Gebiete. Es handelt sich um historische Gebiete, für die die Menschen gekämpft haben, so dass die spanische Krone im 17. Jahrhundert in mehreren der historischen Territorien durch sogenannten Primordialtitel den Landbesitz der Indigenen rechtlich anerkannte.
Mit diesen sogenannten Primordialtiteln wurde der gemeinschaftliche Besitz des Landes anerkannt. Als 1821 der mexikanische Nationalstaat gegründet wurde, mussten die indigenen Völker erneut um die Ratifizierung dieser Titel kämpfen, was ihnen in einigen Fällen auch gelang. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fand die mexikanische Revolution statt, die von Emiliano Zapata und Francisco Villa angeführt wurde. Aufgrund der Forderungen dieser agrarischen Bewegung wurde der Artikel 27 in die Verfassung von 1917 aufgenommen. Dieser Artikel erkennt den kommunalen und einen sogenannten Ejido-Landbesitz an. Der Ejido-Besitz ähnelt dem kommunalen Besitzverhältnis. Es handelt sich um Land, das nach der Revolution speziell an bäuerliche oder indigene Gemeinschaften zur individuellen oder kollektiven Bewirtschaftung vergeben wurde. Kommunales Land hingegen gehört der indigenen Gemeinschaft.
Was wir heute kennen, sind diese historischen Territorien, die im rechtlichen Rahmen des mexikanischen Nationalstaates anerkannt sind. Zunächst galten für Ejidos und Gemeindeland drei Grundsätze. Sie waren unveräußerlich, unpfändbar und unabtretbar. Das bedeutet, dass sie nicht privatisiert werden konnten. Mit der Reform des Artikels 27 in den 1990er Jahren und dem Beitritt Mexikos zum Freihandelsabkommen wurde jedoch die Möglichkeit der Privatisierung von Ejido-Landbesitz eröffnet. Seitdem hat ein ganzer Prozess der Privatisierung der Ejidos stattgefunden, während der kommunale Besitz weiterhin unveräußerlich, unpfändbar und uneinlösbar ist.
Wie spiegeln sich diese historischen Entwicklungen in San Mateo del Mar wider? Wir haben Celestino gefragt, ob sie Besitzurkunden für das Gebiet haben, das sie bewohnen.
Unser Land ist nicht legalisiert, denn unsere Vorfahren haben sich eher auf ihre Worte verlassen. Die Worte waren für sie mehr wert als ein schriftliches Dokument. Das nutzen unsere Nachbarn aus dem anderen Dorf und übernehmen dieses Stück Land und wollen es haben, weil es sich eignet. Denn hier am Isthmus, wo wir sind, gibt es Luft, die den Windturbinen hilft zu funktionieren. Also haben die Nachbarn hier dieses Projekt akzeptiert.
Seit den 1970er Jahren leiden die indigenen Völker des Isthmus unter Druck auf ihre Territorien. Diese Bedrohung ihres Landes findet im Rahmen verschiedener Pläne statt, die im Namen des sozialen und wirtschaftlichen Wohlergehens der Region entwickelt wurden. Aktuelle Beispiele sind das mesoamerikanische Integrations- und Entwicklungsprojekt von 2008 und der 10 Jahre später angekündigte Entwicklungsplan für den Isthmus von Tehuantepec. Dieser sieht den Bau des interozeanischen Korridors über den Isthmus vor, um den Warenverkehr effizienter zu gestalten und so Investitionen in die Region zu locken. Windkraftanlagen sind Teil dieses Projekts und haben sich zu einer neuen Bedrohung für die Gebiete der Ikots-Völker entwickelt.
Ein Teil des Territoriums ist umkämpft. Hier findet der Konflikt statt. Dort wollten sie also den Windpark errichten. Wir als Bürger von San Mateo del Mar haben das nicht zugelassen, obwohl wir indirekt und direkt bedroht worden sind. Wir haben weiterhin nicht die Absicht, das zuzulassen. Wir haben keinen Primordialtitel, einen Titel, der bereits in Ordnung ist. Ich denke, dass dies uns geholfen hat. Wir verteidigen uns also auch ohne unsere Papiere in Ordnung zu haben. Und warum? Weil wir das Wenige, das wir von unseren Vorfahren geerbt haben, verteidigen werden.
Die Ankunft des Unternehmens Preneal in San Mateo del Mar löste auch einen neuen Prozess der Mobilisierung und Organisation der BewohnerInnen zur Verteidigung ihres Landes aus. Sie gründeten und reaktivierten nicht nur ihre eigenen Organisationen, sondern traten auch der Versammlung der indigenen Völker des Istmus von Tehuantepec zur Verteidigung von Land und Territorium bei. In dieser Organisation sind Gemeinschaften und Völker aus dem gesamten Istmus von Tehuantepec zusammengeschlossen, die sich gegen solche Projekte wehren. Dennoch gelingt es den Konzernen, ihre Windparks zu errichten, sogar in umstrittenen Gebieten. Josefa erzählte uns, dass eine Strategie der Konzerne darin besteht, Verträge mit kleinen Landbesitzern zu unterzeichnen, auch wenn das Land eigentlich in kommunalem Besitz ist.
Und da es sich um einen kommunalen Besitzstand handelt, wer ist die höchste Autorität in diesem Bereich? Es sind die Versammlungen der Gemeinschaften. In den Territorien hat jedoch ein ganzer Prozess der Privatisierung, der Zerschlagung dieser kommunalen Ländereien stattgefunden. Und wir sehen dies bei den Windprojekten. Sie haben, sagen wir mal, kleine Landbesitzer auf den kommunalen Besitz aufgesetzt. Das ist eine agrarische Willkür, die auch vom mexikanischen Staat selbst geschaffen wurde und die es unmöglich gemacht hat, die Gemeinschaftsversammlungen wiederzubeleben. Und das haben die Unternehmen ausgenutzt, um Verträge mit kleinen Landbesitzern zu schließen und damit die Beteiligung der Gemeinschaftsversammlungen zu umgehen.
Diese Strategie hat zu Konflikten in der Gemeinschaft geführt, zwischen denjenigen, die darauf bestehen, dass Entscheidungen in der Versammlung getroffen werden sollten und dass das Land gemeinschaftlich ist, und denjenigen, die das Privateigentum verteidigen und Verträge mit den Unternehmen abgeschlossen haben.
Die Unternehmen, die versucht haben, auf diese Ländereien vorzudringen, haben Zwietracht gesät, suchen also nach Möglichkeiten. Mir hat man zum Beispiel Millionen angeboten, damit ich die Leute überzeuge. Damit ich als Sprecher meine Leute überzeuge und ihnen von den Vorteilen des Projekts erzählen kann. Aber ich bin mir bewusst, dass dies nichts Gutes bringt.
Eine weitere Strategie der Unternehmen besteht darin, dass sie auch die Rechte indigener Völker verletzt haben. Die ILO-Konvention 169 wurde nicht eingehalten. Von Anfang an gab es keine wirkliche angemessenen, wirklich informierten Konsultationen.
Die Vorabkonsultation ist ein Recht der indigenen Völker, das in der ILO-Konvention 169 verankert ist. Einer Konvention, die Mexiko 1990 ratifiziert hat. Demzufolge ist der Staat verpflichtet, dafür zu sorgen, dass indigene Gemeinschaften bei allen Entscheidungen, die sie betreffen, vorher konsultiert werden. Die Realität sieht jedoch anders aus, wie uns Celestino berichtet.
Diese Konsultationen erreichen nie die indigenen Gemeinschaften, denen ich angehöre. Vielleicht geben sie an, dass es Konsultationen mit den indigenen Völkern gegeben hat. Aber das ist eine Lüge. Warum ist das so? Weil wir nie die Informationen erhalten. Oder die Informationen kommen, nachdem sie bereits die Formulare ausgefüllt haben, die sie ausfüllen müssen. Aber sie kommen nie, um uns darüber zu befragen, was wir wollen, was wir nicht wollen, niemals.
Ein weiteres zentrales Argument der Regierungen und Unternehmen ist die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Das heißt, die versprochene Aussicht auf ein besseres Leben für ihre BewohnerInnen.
Zunächst einmal bieten sie Arbeitsplätze für uns, die hier leben. Sie bieten uns Bau- und Installationsarbeiten an. Außerdem bieten sie uns im Gegenzug für die Ansiedlung ihres Projekts etwas für die Kommune an, sei es der Bau von Überlandsstraßen oder lokaler Straßen. Da die meisten von uns Fischer sind, haben sie uns Boote und Arbeitsgeräte angeboten, um die Leute zu überzeugen. Aber die Einwohner von San Mateo del Mar haben das von Anfang an abgelehnt und wir haben nicht zugestimmt. Hoffen wir, dass es auch so bleibt, denn mit der Zeit spalten sie uns immer mehr. Aber wir werden uns nicht unterkriegen lassen.
Mit dem Beginn dieser Megaprojekte haben auch die Menschenrechtsverletzungen zugenommen. Dies wird durch einen Bericht der zivilen Beobachtungsmission bestätigt, der im Juli dieses Jahres in Oaxaca vorgestellt wurde. Diese Mission, die sich aus nationalen und internationalen Organisationen zusammensetzt, stellte zwischen 2021 und 2024 eine Zunahme der Aggressionen gegen Menschen fest, die sich gegen den Bau des Megaprojekts Interozeanischer Korridor wehren. Dies war auch im Fall von Celestino so.
Wir haben indirekte Drohungen erhalten. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr meinen Posten aufgegeben. Aber sie kommen, und wenn man nicht akzeptiert, was sie einem anbieten, geht es einem nicht gut. Und man muss vorsichtig sein. Wir müssen gegenseitig auf uns aufpassen. Es ist nicht so einfach, auf die Straße zu gehen. Und warum? Weil die Leute in der Gemeinde, die sich für das Projekt interessieren, bereits auf dich zeigen.
Josefa erzählte uns von der in der Region weit verbreiteten Gewalt. Für sie ist klar, dass es einen Zusammenhang zwischen dieser Gewalt und den multinationalen Interessen gibt.
Wir erleben eine Gewalt, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten in der Region nicht erlebt haben. Und diese Gewalt macht die Verteidigerinnen und Verteidiger des Territoriums verletzlich. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der kriminellen Wirtschaft und dem Einzug dieser Kapitale, aber es ist sehr schwierig, ihn aufzuzeigen. Deshalb werden die Unternehmen bei der Verfolgung von Verbrechen ausgenommen, die sie durchaus begehen könnten, wie die Zunahme der Femizide, die Zunahme der Repression, die Gewalt, die bestimmten regionalen Akteuren zugeschrieben wird, die aber völlig mit den Investitionen dieser Kapitale zusammenhängt.
Prácticamente el 90% de la energía eólica que se produce en México viene de este lugar. Es el istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Todo el día el viento hace girar las aspas y eso produce una energía que es convertida en electricidad. Esa es la energía limpia que no contamina ni daña al medio ambiente.
Windparks erzeugen saubere Energie. Aber wie sauber sind sie wirklich? Wir haben Josefa und Celestino gefragt, welche negativen Auswirkungen diese Infrastrukturen in ihren Territorien verursachen.
Früher waren die Brunnen hier sauber. Jetzt finden wir kein frisches Wasser mehr. Dann ziehen auch die Vögel mit der Zeit weg. Sie kommen nicht mehr wie früher hierher. Zum Glück wohne ich etwas weiter weg, aber die Menschen, die dort leben, leiden unter dem Lärm und unter der Verschlechterung des Wassers, weil es seine Farbe und seinen Geschmack verändert.
Josefa berichtet eine ähnliche Geschichte.
Wir sprechen hier über den Aufbau einer groß angelegten Windkraftinfrastruktur. Und die Auswirkungen konzentrieren sich in einem Gebiet, das ein Vogelkorridor ist. Und das wirkt sich auf sie aus. Es hat auch Auswirkungen auf den Habitat der Arten und auf das Wasser. Wir sehen also Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und auch soziale und kulturelle Auswirkungen.
Es besteht ein globaler Konsens darüber, dass ein Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energie notwendig ist, um den Klimanotstand zu beheben. Die Art und Weise, in der dies geschieht, offenbart jedoch eine Reihe von Widersprüchen. Im konkreten Fall der Windparks im Istmus von Tehuantepec sind diese Windparks aufgrund ihrer Größe zu einer Bedrohung für die Artenvielfalt und die Existenz der dort lebenden indigenen Völker geworden. Josefa Sanchez bezeichnet dies als Energiekolonialismus.
Der Energiekolonialismus, auf den wir in diesem 21. Jahrhundert hinweisen, benennt den Trugschluss, den Staaten und Konzerne fördern, wenn sie sagen, wir führen eine Energiewende durch. Das heißt, wir gehen von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Quellen über. Aber was sie tun, ist ein Aufbau von Infrastruktur in Bezug auf Wind, Photovoltaik, grüner Wasserstoff und anderes. Dies zielt nicht darauf ab, die Energiekrise zu überwinden, sondern diese Infrastrukturen bauen auf kolonialen Beziehungen auf. Sie enteignen die Völker ihrer Territorien und erzeugen Gewalt auf historisch kolonisierten Territorien. Es sind Territorien, die für die Linderung der Klimakrise geopfert werden müssen. Dieser Kolonialismus verschärft sich immer mehr und es ist ein Kolonialismus, der sehr, sehr eng mit dem Extraktivismus verbunden ist.
Muy, muy de cerca con el extractivismo.
Genau das geschieht im Istmus. Dort vergibt die mexikanische Regierung weiterhin kommunales Land an Bergbauunternehmen. Zum Beispiel die Konzession an das kanadische Unternehmen Minaurum Gold Inc. für den Abbau von Gold und Kupfer. Trotz der ungleichen Machtverhältnisse ist es dem Volk der Ikuts von San Mateo del Mar gelungen, sich gegen diesen Energiekolonialismus zu wehren. Josefa erzählte uns wie.
Es ist tatsächlich ihre sehr enge Beziehung zu Lagune, zu den heiligen Städten, an denen diese Infrastruktur errichtet werden sollte. Es ist immer wichtig, dies in den Vordergrund zu stellen, nicht als nebensächliches Thema, sondern als politischen Horizont, als Lebenshorizont, den diese Völker seit langem beibehalten haben und der den Zusammenprall der Welten zeigt, in denen wir leben, zwischen der Perspektive der Völker und der kapitalistischen Perspektive der totalen Kommerzialisierung der Natur. Andererseits gibt es bei den Ikots natürlich immer noch kommunale Versammlungen. Sie halten diese Gremien als Entscheidungsinstanzen aufrecht.
Los órganos de toma de decisiones.
Diese Megawindprojekte treten in die Fußstapfen des kolonialen Erbes, insbesondere in Bezug auf die Enteignung und territoriale Einschränkung indigener Völker. Der Druck auf ihr Territorium hat sich verschärft. Die Hauptargumente, die jetzt von den Unternehmen und der Regierung vorgebracht werden, sind die Rettung des Planeten und die Entwicklung. Wer könnte dagegen sein? Die Realität zeigt uns jedoch, dass diese Energiewende nicht fair ist, denn diese Megaprojekte werden vor allem in Ländern des globalen Südens und in den Gebieten historisch marginalisierter Gemeinschaften errichtet, die unter den negativen Auswirkungen dieser Parks leiden, wie etwa dem ständigen Lärm und der Beleuchtung, dem Verlust der Artenvielfalt und des Ackerlandes. Außerdem haben sie die versprochene Entwicklung nicht gebracht, sondern kommen eher großen Unternehmen zugute. Die indigenen Völker, die sich solchen Megaprojekten widersetzen und dagegen kämpfen, sind nicht gegen die Rettung des Planeten, aber gegen diese Art und Weise. Vielmehr hat ihre besondere Art, ihre Territorien zu bewohnen und mit ihnen in Beziehung zu treten, dazu geführt, dass 80% der biologischen Vielfalt der Welt genau dort erhalten werden konnten, wo sie leben. Celestino erzählt uns, was es bedeuten würde, sie zu verlieren.
In diesem Gebiet gibt es das Meer, die Luft, die Tiere, die Flora, die Fauna, einfach alles. Wir widmen uns also dem Fischfang und davon leben wir. Davon ernähren wir unsere Familie, bestreiten unsere Ausgaben. Denn wir sind eine stark marginalisierte indigene Gemeinschaft. Was die Armut angeht, wir sind arm. Wenn also das Territorium verloren geht, verlieren wir auch unsere Lebensgrundlagen. Und warum? Weil wir diese Kommunikation mit der Natur haben, weil wir wissen, wie wir mit der Sonne, dem Mond und dem Meer sprechen können. Wenn wir unser Territorium verlieren, verlieren wir auch unsere Hoffnung, leben zu können.
Denn für das Volk der Ikuts hat das Land eine besondere Bedeutung.
Für uns ist die Erde das Leben. Sie ist nicht nur der Ort, an dem wir stehen, auf dem wir treten, sondern sie ist ein Symbol des Respekts und wir müssen uns um sie kümmern. Für mich ist sie etwas Heiliges.
Es ist algo sagrado.